Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die selbst erfolgreich bis Grand Prix Dressur geritten ist. Sie ist Trägerin des Goldenen Reitabzeichens, Pferdewirtin mit Stenzbeck-Auszeichnung und heute Bundestrainerin der deutschen Paradressurreiter, Silke Fütterer-Sommer. Sie begleitet Athleten auf dem Weg zu deutschen Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften bis hin zu den Paralympischen Spielen. Aktuell stehen die deutschen Meisterschaften in Balve kurz bevor. In unserem Gespräch geht es heute um mentale Stärke im Leistungssport, um große Träume und darum, was wir vielleicht gerade von den Parasportlern lernen können. Wir sprechen darüber, wie sich Championate aus Trainersicht anfühlen und wie man es schafft, unter Druck die bestmögliche Leistung abzurufen. Außerdem sprechen wir darüber, was Paradressur eigentlich so besonders macht und wie viel Präzision, Körpergefühl und mentale Stärke hier vonnöten sind. Liebe Silke, ich freue mich sehr, dich in meinem Podcast Winning Talks begrüßen zu dürfen und heiße dich herzlich willkommen.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, und ich meine, es stehen ja spannende Zeiten bevor. Die deutschen Meisterschaften sind nächste Woche. Und wenn du gerade auf diese Zeit blickst, mit welchem Gefühl gehst du aktuell in die deutschen Meisterschaften?
So, mein Gefühl für die deutschen Meisterschaften ist als erstes Vorfreude und auch wirklich ein bisschen Spannung. Also es wird sehr spannend dieses Jahr, weil wir ja doch einen etwas breiteren Kader haben mittlerweile. Und ja, da sind einige Reiter, die es schaffen könnten, sich den Meistertitel zu holen. Und das macht so eine Meisterschaft natürlich immer ein bisschen spannender, als wenn man im Vorfeld schon sagt, ja, man hat da, sag ich mal, immer die gleichen Favoriten. Das kann dieses Jahr durchaus richtig spannend werden. Und das ist für mich oder für uns generell natürlich dann eine ganz tolle Grundvoraussetzung.
Absolut. Und Silke, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Welche Rolle spielen denn die deutschen Meisterschaften im Parasport eigentlich?
Also die deutschen Meisterschaften sind einmal ein Sichtungsturnier auf unserem Weg zu den Weltmeisterschaften in Aachen dieses Jahr. Zum einen das und der andere Aspekt ist natürlich, eine deutsche Meisterschaft ist immer ein bisschen besonders, würde ich sagen, in Balve. Dieses Jahr das dritte Mal in Balve. Eine wunderschöne Kulisse und ganz tolle Bedingungen für die Paraathleten. Und wie gesagt, eine Kulisse, die die Paraathleten auf jeden Fall verdient haben, finde ich. Und bislang war das immer noch so ein bisschen schwierig, da geeignete Veranstalter zu finden. Aber Balve hat da, als man angefragt hat, sofort Ja gesagt. Und da freuen wir uns total drüber, dass wir da, dass es wirklich eine inklusive Veranstaltung ist. Und ja, wie gesagt, das ist eine deutsche Meisterschaft, die natürlich mit Sicherheit ein bisschen mehr Anspannung mit sich bringt als Athlet. Und ja, von daher ist das für mich natürlich spannend zu beobachten, wie so ein Sportler, wie ein Athlet mit etwas mehr Spannung umgeht, weil je nachdem, wie gut sie sind, werden sie ja dann eventuell nominiert für die Weltmeisterschaft. Und dann kann man schon mal sehen, wie das klappt, mit ein bisschen mehr Druck in der Prüfung wirklich die Leistung abzurufen. Und wie gesagt, für mich ein guter Moment, das zu beobachten, wie so ein Athlet vielleicht dann auch auf so einem großen Championat damit umgeht.
Absolut, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und wie ist das, wenn du dann als Bundestrainerin dort stehst, deine Athleten beobachtest, du schaust auf, wie sie mit Druck umgehen, natürlich auch, wie sie reiterlich unterwegs sind. Was sind weitere Aspekte, worauf du als Bundestrainerin dort achtest, auch im Rahmen der Sichtung natürlich, um weitere Auswahlen treffen zu können? Was sind so die Aspekte?
Bei den deutschen Meisterschaften ist es bei uns im Vergleich zu den Regelsportlern so, dass mein Kollege, der unser Co-Bundestrainer, der Rolf Grebe und ich, wir uns da ein bisschen zurückhalten und wir da tatsächlich nur eine Beobachterrolle einnehmen, sag ich mal. Wir stehen da nur und werden so ein bisschen das Abreiten mit verfolgen, aber wir werden den Reitern da nicht unterstützend zur Seite stehen, sondern die versuchen, alle ihre Heimtrainer mitzubringen. Und ja, von daher kann man schon noch mal so ein bisschen beobachten, wie sie sich organisieren, wie sie das auch mit ihren Heimtrainern alles gut hinkriegen, ob all das, was wir im Vorfeld vielleicht auch schon erarbeitet haben, umgesetzt wird. All die Tipps, die sie so das ganze Jahr von mir bekommen, angefangen vom ersten Lehrgang im Januar bis praktisch dann nächste Woche zu den deutschen Meisterschaften. ja, wie sie das alles umsetzen und wie sie es mit in die Prüfung nehmen, wie sie sich organisieren, wie natürlich die Prüfung ist, wie korrekt das alles geritten wird, wie sicher sie sind. Also da sind ganz viele Aspekte, die man beobachtet und nicht nur die Performance im Viereck, die natürlich ausschlaggebend ist. Aber mir ist schon auch immer wichtig, wie das Ganze drumherum ist, eben wie sie organisiert sind, wie strukturiert sie sind.
Das klingt nach spannenden Tagen auch für dich als Bundestrainerin, da so, wie du selbst sagst, diese Beobachterrolle einzunehmen, so ein bisschen Mäuschen zu spielen und dann wahrscheinlich auch, ich stelle mir dich gerade vor, wahrscheinlich ist es nicht so, wo du dir ganz viel Notizen machst.
Genau, also ich muss mir dann hier und da mit Sicherheit auch immer wieder mal auf die Zunge beißen, dass wenn ich irgendwas sehe und ich denke, oh, ich würde jetzt schon eigentlich ganz gerne nochmal einschreiten und würde Ihnen da vielleicht hier und da nochmal ein bisschen nur unter die Arme greifen, ein bisschen helfen, aber das in dem Fall muss ich mich da wirklich zurückhalten und was nicht immer leicht ist für mich, aber wirklich einfach mal da stehen und beobachten.
Ja, das glaube ich dir gerne, dass das nicht immer leicht ist. Und das schließt meine nächste Frage an. Du bist ja selber früher auch große Prüfungen geritten. Und wie ist das eigentlich so ein Championat aus Trainersicht? Ist man da am Rand manchmal nervöser, als du es früher selber im Sattel warst? Oder ist das gar nicht vergleichbar?
Also das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Also ich bin schrecklich nervös. Also was heißt nervös? Ich bin auch fokussiert und das hat schon Parallelen mit meiner Zeit, als ich selber noch tief war und auf dem Pferd gesessen habe. Und in dem Moment, wo das Ganze losgeht, das heißt wirklich in dem Moment, wo wir am Stall aufsteigen, ab da bin ich genauso wie unsere Athleten und unsere Pferde wirklich voll im Fokus. Da bin ich überhaupt nicht nervös, weil da weiß ich genau, was auf uns zukommt. Da weiß ich, was ich zu tun habe. Da bin ich wirklich ruhig und fokussiert. Aber davor ist es auf jeden Fall so, dass ich hier und da schon ein bisschen nervös bin. Also, weil, ja, wie gesagt, ich, ne, eben dieses Beobachten, das mache ich sehr gerne und gucke mir immer viel an und so, ja, und gerade dann auch gerne im Vorfeld schon mal ein. Mir ist halt auch wirklich immer super wichtig, dass es halt den Pferden gut geht. Das ist den Athleten natürlich auch. Aber ja, dann hat man natürlich auch immer wieder noch mal eine Idee, wenn einer ein bisschen unruhig ist in der einen Box, dass man sagt, komm, wir stellen den lieber um. Also man hat so viele Dinge, auf die man achtet. Und wie gesagt, mein eigenes Prüfungsreiten war im Vorfeld zu Hause, war ich auch immer so ein bisschen nervös und auf dem Weg dahin. Aber in dem Moment, wo ich ankomme und ich weiß, so jetzt geht's los, dann gehe ich in den Tunnel und dann fokussiere ich mich und dann werden diese Routinen abgearbeitet, sage ich mal. Und ich glaube, das ist das, was Sicherheit gibt. Und so passiert das halt auch mit unseren Athleten. Und ich glaube, das ist auch der Moment, dass sie dann diese Sicherheit spüren, weil ich dann wirklich ruhig bin und wir genau wissen, was wir zu tun haben. Und ich glaube, das macht es dann auch wirklich aus hinterher.
Ja, sehe ich auch so. Und ich meine, am Ende Vorfreude oder nennst Nervosität oder was auch immer, bevor es losgeht, ist ja auch was Schönes irgendwo.
Total. Ja.
Und wenn man es dann schafft, in diesen Tunnel zu kommen, wie du es beschrieben hast, und das routiniert immer wieder gleich abzurufen, das ist ja dann am Ende die hohe Kunst, wenn man das beherrscht.
Ja, genau, klar. Und da arbeiten wir immer wieder dran, ne? Und wir haben natürlich mit Paraathleten zu tun und da kann natürlich auch mal ein Tag sein, wo es denen vielleicht auch mal körperlich nicht so gut geht. Ne? Und das sind natürlich auch immer noch so Dinge, die unerwartet vielleicht mal auf einen zukommen. Und auch da muss man dann eine Lösung finden und auch da muss man als Trainer die Ruhe bewahren und ja, versuchen in dem Moment für die Athleten da zu sein und dann auch da weiter Mut zu machen und zu sagen, so komm, wir kriegen das jetzt hin hier und ne, wir schaffen das und das ist schon ganz wichtig und das, wie gesagt, finde ich, macht dann hinterher auch wirklich einen guten Trainer aus, dass dieses Vertrauensverhältnis zu allen dreien, und da zähle ich die Pferde natürlich immer mit, ne, das muss einfach stimmen.
Ja, und du sagst, mentale Stärke, diese Routine in den Tunnel kommen, das sind die Dinge, die wichtig sind, die du auch als Trainerin natürlich stark mitflankierst, begleitest. Und du sagst, was vorhin, dass bei den deutschen Meisterschaften ist natürlich für dich auch spannend, dass wir die Athleten dann mit dem Druck denn auch wirklich umgehen. Was unterscheidet denn für dich da Athleten, die das schon gut beherrschen und welche, die vielleicht noch im Lernstadium sind? Lass es mal so formulieren. Also woran merkst du, dass sie in der Lage sind, wirklich mit Druck umzugehen? Und wenn sie es noch nicht können, was ist dann das, was du sagst, daran könnten sie dann arbeiten, um das auch hinzubekommen?
Also ich glaube, man sieht immer große Unterschiede bei Reitern, die das natürlich schon länger machen. Ne? Also das ist ganz klar, je routinierter die sind, je öfter die das gemacht haben, je mehr Turniere die geritten sind. Und vielleicht hat man sogar auch den einen oder anderen Berufsreiter, das ist bei uns ja auch so, Profi mit dabei. Und da sieht man ganz klar Unterschiede. Ne, die wissen, was sie zu tun haben. Das geht zu Hause schon los mit der Organisation. Ne? Und die kommen mit einer Ruhe und mit einer Struktur da an. Und das geht bis ins Viereck. So. Und dann hat man natürlich Nachwuchsathleten. So. Und deswegen, ja, sind sie Nachwuchs. Und natürlich passiert denen hier und da nochmal irgendwie ein kleiner Fehler oder die vergessen irgendwas. Natürlich kommen auch reiterliche Fähigkeiten mit dazu. Ne? Und das ist ja ein großer Unterschied bei uns. Also, wir haben einmal die körperliche Einschränkung der Athleten, aber trotzdem sollten die oder im besten Fall haben die gute reiterliche Fähigkeiten. Und das sind dann schon zwei Paar Schuhe. Ne? Je besser die reiterlichen Fähigkeiten, umso eher können sie natürlich ihre körperliche Einschränkung auch ausgleichen. Und von daher die Nachwuchsathleten, klar, also ich glaube, die lernen natürlich auch aus Fehlern und ich finde, das ist halt auch ein ganz wichtiger Prozess. Das ist zwar teilweise immer sehr bitter. Und manchmal auch, wenn man so daneben steht, dass man auch manchmal denkt, oh, man wird sie ihnen auch gerne ersparen. Aber ja, auch das gehört dazu. Das sind Prozesse und daraus lernen sie oft so viel. Und das passiert dann einmal, das passiert dann aber kein zweites Mal mehr. Das gehört einfach zum Prozess mit dazu und daraus werden sie stärker und dann auch hinterher wahrscheinlich dann auch noch bessere Athleten.
Ja, kann ich mir auch genauso vorstellen. Ich finde es so schön, wie du dabei bist, dass du sagst, manchmal würdest du ihnen auch solche Fehler, die ja, Wirkungen ersparen.
Klar. Und natürlich das ein oder andere, wenn man so viel Erfahrung hat und so viele Jahre das sieht und macht, dass man manchmal daneben steht und sagt, ich würde eigentlich am liebsten, würde ich jetzt hingehen und sagen, komm, Mann, aber wie gesagt, manche Sachen müssen sie selber, ich glaube, das ging mir auch nicht anders. Manche Sachen muss man einfach vielleicht ein oder am liebsten nur einmal durchlebt haben, um daraus dann seine Schlüsse zu ziehen und das beim nächsten Mal anders zu machen. Hm?
Absolut. Man kann wahrscheinlich manche Sachen 100-mal hören, wenn man sie einmal erlebt hat, dann genau, weiß man, wie man es beim nächsten Mal anders
macht. Doch noch mal das ein, ne?
Ja. Silke, wenn wir nochmal zu dir schauen und die Zeit ein bisschen zurückdrehen, wie bist du eigentlich zum Reiten gekommen? Wie fing das bei dir an?
Also ich habe wirklich ganz klassisch im Schulbetrieb angefangen zu reiten. Also mich hat das irgendwie... Also mein erster Kontakt zu Pferden war, ich glaube, da war ich irgendwie, glaube zwischen 3 und 4. Und da bin ich das erste Mal auf irgendeinen Pony gesetzt worden. Da konnte man sich irgendwie so ein Pony am Bauernhof mit so einem Mädchen, ne, irgendwie für ein paar D-Mark damals natürlich, konnte man einfach mal das Feld hoch und runter reiten. Und mein Vater hat damals, warum auch immer, keine Ahnung, meinte dann, ach, die kann das auch schon alleine, lass die mal. Das ging genau, weiß ich nicht, 5-6 Meter, da hat sie erst mal daneben gelegen. wollte ich erst mal gar nichts mehr wissen von den Pferden. Aber irgendwie hat's mich dann doch nach ein paar Jahren wieder in den Reitstall gezogen. Und es hat mich scheinbar nicht losgelassen. Aber meine Eltern hatten so gar nichts mit dem Reitsport zu tun erst. Und ja, und dann habe ich ganz klassisch ein bisschen voltigiert. Das war aber nicht so meins. Bin irgendwie nie aufs Pferd gekommen. Das fand ich irgendwie doof. Und dann bin ich in den Schulbetrieb und habe ganz normal im Schulbetrieb geritten, habe Boxen gemistet, wie das früher so war, um am Sonntag mal Schritt reiten zu dürfen auf anderen Pferden. Und habe dann tatsächlich das große Glück gehabt, ein Jahr später ein eigenes Pferd zu bekommen von meinen Eltern. Ja, und damit hat eigentlich alles angefangen. Dann hatte ich mein eigenes Pferd, hatte damals, glaube ich, einen ganz guten Trainer, so genau kann ich mich auch nicht mehr erinnern, aber der hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich da schon weiter gefördert wurde und mein Vater hatte dann sehr viel Spaß an der Reiterei und ich hatte dann auch wieder das große Glück, noch ein paar Pferde dazu zu bekommen und konnte direkt halt, ja, von den Pferden, die ich da hatte, unheimlich viel lernen. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und wir sind dann später halt, mein Vater meinte dann, ja, wenn man das mit den Pferden so richtig machen will, dann wäre das doch am sinnvollsten, wir würden in die Stadt des Pferdes ziehen. Und so sind wir damals nach Warndorf gekommen.
Und dann bin ich wegen der Pferde seid ihr nach Warendorf gezogen? Alle
genau.
Mann.
Alle Mann.
Das ist, von wo seid ihr hergezogen dann?
Also damals aus Niedersachsen.
Ja.
Und dann sind wir nach Warendorf gezogen, alle Mann. Meine Mutter hat gar nichts mit Pferden zu tun, auch dann später nicht. Und dann sind wir nach Warendorf gezogen und hatten zu dem Zeitpunkt dann auch eine eigene Reitanlage in Warendorf. Ja, und so bin ich dann wirklich in Warendorf mit den Pferden, mit dem eigenen Betrieb groß geworden.
Das klingt ja wirklich nach einer Bilderbuch-Pony-Mädchen-Karriere.
Ja,
das ist ja wirklich toll.
Also das war es auch. Ich habe wirklich unheimlich viel Glück gehabt als junges Mädchen. Mein Vater hat immer dafür gesorgt, dass ich immer mindestens 1-2 Lehrpferde hatte. Und ich glaube, das hat mein Reiten wirklich enorm geprägt. Also ich hatte immer ein erfahrenes Dressurpferd, was ja, mehr oder weniger auf Grand Prix-Niveau war. Ich konnte damals schon ganz viele Lektionen üben mit dem. Ich hatte immer ein gutes Springpferd, sodass ich halt auch beides immer so ein bisschen immer mit dem Fokus auf die Dressur. Das war schon immer irgendwie das hat mir immer schon am meisten Spaß gemacht. Aber ich bin auch ein bisschen Spring geritten. Ich habe auch ein bisschen Vielseitigkeit geritten. Also so wie das früher hat man ja doch einfach noch so ein bisschen breiter mal alles ausprobiert und auch gemacht. Ja, und ich habe tolle Lehrmeister gehabt. Ich habe das Glück gehabt, als junges Mädchen bei einem Willi Schultheiß reiten zu dürfen. Das sind natürlich Sachen, ja, das ist so außergewöhnlich. Früher war das für mich, das war unser Nachbar mehr oder weniger. Ne, das war halt Willi Schultheiß. Das war für mich gar nicht so ein großes Thema. Später und heute sage ich, mein Gott, was war das ein Glück für mich, ne, bei solchen Leuten zuschauen zu dürfen, lernen zu dürfen. Als junger Mensch weiß man das, glaube ich, gar nicht so zu schätzen. Aber so heute im Nachgang denke ich auch, wow, das war schon sehr besonders, was ich da alles erleben durfte.
Das klingt wirklich toll. Und ich persönlich habe ja meine eigene Philosophie zu, ist das Glück oder ist das nicht Glück? Ich glaube ja immer, dass bestimmte Persönlichkeiten sowas auch anziehen. Aber das ist ein anderes Thema. War für dich eigentlich denn irgendwann ein Moment, wo du sagst, von da an war klar, Pferde sollen dein Leben werden? Also sicherlich nicht der Moment, wo das Pony dich abgeschmissen hat, aber nee, gab's danach einen Moment oder war das eher so ein Prozess?
Ich würde es als Prozess beschreiben. Also es war schon von Anfang an, dadurch, dass das natürlich ein bisschen vorgegeben war, dann auch durch unseren eigenen Betrieb. Aber ich war von Anfang an, gab's für mich eigentlich immer nur das Thema Pferd. Also ich bin wirklich Schule, das war halt so eine Pflichtgeschichte halt. Und sobald ich da raus war, ging es in den Stall und ich habe, ja, glaube ich, mit 16 Jahren schon 10 Pferde am Tag geritten. Also
wow.
Das war von Anfang an, glaube ich, relativ vorbestimmt. Ich glaube, es gab auch in der Familie nie eine große Diskussion, ob ich das. Also wir haben da bestimmt mal drüber gesprochen, aber das war jetzt nie so, dass sich da irgendeiner gewundert hat, dass ich gesagt habe, ich möchte das auch beruflich weitermachen.
Ja, einfach so Fügung hat sich so ergeben. Und dann ging es Richtung hohen Dressursport weiter. Du bist ja sehr, wie du es gerade geschildert hast, sehr vielseitig unterwegs gewesen. Genau, man machte das früher so. Ich halte das auch für heute, ehrlich gesagt, immer noch gut, wenn man möglichst vielseitig ausgebildet ist. Und dann ging es für dich Richtung Dressur und ja wirklich hohe Dressur bis Grand Prix. War das dann irgendwo Zufall, dass es dann Dressur wurde oder ist das schon deine persönliche Leidenschaft?
Also das ist schon meine persönliche Leidenschaft. Ich hatte schon, wie gesagt, ganz viele tolle Trainer in meinem Leben. Also außer Willi Schulters hat mein Vater auch immer dafür gesorgt, dass wir immer tolle Ausbilder da hatten oder ich tolle Ausbilder hatte. Und ich glaube, auch die haben mich ein Stück weit geprägt. Also weil ich hatte einen wirklich, also der ist jetzt nie so groß bekannt, also dass er so besonders erfolgreich geritten ist, aber das war so eine Persönlichkeit, dieser Mann, und der hat mir so viel beigebracht in Bezug auf ja Kommunikation mit dem Pferd und der hat mich halt auch so geprägt, was das Ganze drumherum angeht. Für den war natürlich das Reiten an sich sehr wichtig, aber für den war genauso wichtig, wie das Pferd in die Halle kam, wie korrekt der gesattelt war, wie sauber der war, wie korrekt die Trense oder die Kandare saß, für den gehörte halt alles drumherum. Und der hat mich, glaube ich, schon, was das angeht, sehr, sehr geprägt. Also, und ich fand das schon immer sehr faszinierend, da dann so in dieses Detail zu gehen, den Pferden diese Lektionen beizubringen. Und von daher, glaube ich, mein Herz hat schon immer für die Dressur geschlagen. Am meisten, ja.
Ja. Und dann kam der nächste logische Schritt oder nicht logische Schritt, Zufall?
Ja.
Bundestrainerin.
Das war, also ich würde es nicht als logischen jetzt aus meiner Sicht so beschreiben, bin ja dann irgendwann selbstständig, habe mich selbstständig gemacht, bin ins Rheinland gezogen und habe da erstmal noch 3,5 Jahre bei Manfred Schmidtke gearbeitet als Bereiterin, und danach wollte ich mich halt selbstständig machen und bin dann irgendwann in Kontakt gekommen mit der Regine Mispelkamp. Regine Mispelkamp ist eine unserer Athletinnen und Regine hat mich damals angesprochen und suchte einen Trainer. Die hatte mehrere Pferde und wollte gerne regelmäßig Training mit mir machen. Und dann hatten wir 1-2 Probetraining. Und dann war relativ schnell klar, dass das mit uns matcht und dass wir uns gut verstehen und dass wir so auf einer Wellenlänge unterwegs sind. Ja, und dann haben wir angefangen zu trainieren. Und erst nach, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre es waren, ich glaube, wir haben schon bestimmt 2-3 Jahre zusammen trainiert, dann hat sie mir irgendwann anvertraut, dass sie eben an MS erkrankt ist Und das war eigentlich erst meine wirklich erste Berührung mit dem Parasport. Und so bin ich da reingekommen. Und Regina hat mich damals gefragt und sagte, gehst du das mit? Begleitest du mich auch da? Klar, also warum nicht? Und ja, und so bin ich nach und nach in den Parasport reingekommen und war für mich natürlich wirklich ein schönes Reinschnuppern, weil ich natürlich alles, ja, mir erstmal ganz in Ruhe angucken konnte. Und der Gedanke war wirklich nie da, Bundestrainerin zu werden bei den Paraathleten. Ich bin mit Regine, ich habe sie auf Turnieren begleiten können, auf Championaten begleiten können. Und ja, und ich fand das immer sehr faszinierend. Ich hatte das schon immer als Trainer einfach sehr fasziniert, ne? Diese Kommunikation, die Paraathleten mit ihren Pferden haben. Und das, ja, fand ich einfach sehr besonders und sehr anspruchsvoll. Und dadurch, dass man wahrscheinlich mich dann auch so ein bisschen kannte, weil Regine halt wirklich von Anfang an immer erfolgreich war und immer wirklich oben mitgeritten ist, ist man, glaube ich, dann auf mich aufmerksam geworden. Weil klar, wenn man einen Athleten hat, generell, der halt wirklich sehr erfolgreich und das wirklich über Jahre mit einer sehr großen Beständigkeit hat, dann fragt man vielleicht auch mal nach, wo trainieren die denn? So, und so ist das dann, glaube ich, entstanden. Ja, und dann kam irgendwann ein Anruf aus Warndorf und dann hat man mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, den Posten der Bundestrainerin zu übernehmen. Und ja, das war im ersten Moment, war ich schon erstmal ein bisschen baff, gebe ich wirklich zu. Und dann habe ich gesagt, ich würde trotzdem einmal kurz drüber nachdenken. Mir war halt wichtig, dass dieser Kontakt und dieses Trainerverhältnis zu Regine erhalten bleibt, ne? Und das war mir schon wichtig, weil das wollte ich nicht aufgeben. Und das war aber nie ein Problem, weil wir das total offen kommuniziert haben. Und jeder wusste, dass ich Heimtrainerin bin nach wie vor Heimtrainerin von Regine. Und wir, finde, wir kriegen das wirklich gut hin, da das auch zu trennen. Und so, ja, und habe das auch mit Regine tatsächlich dann nochmal besprochen. Und dann, ja, habe ich dann irgendwann zurückgerufen und habe gesagt, okay, könnte mir das durchaus vorstellen, das zu tun.
Ich habe gerade wieder so ein Bild im Kopf, wie dein Telefon schellt. Du hörst, was gesagt wird und dann hätte ich gern dein Gesicht gesehen. Ja. Super, also ist ja auch eine ganz tolle Auszeichnung.
Ja, natürlich, das ehrt einen natürlich sehr. Also ich war, wie gesagt, ich war wirklich geplättet. Ich weiß heute noch, ich habe im Auto gesessen, ich weiß noch, wo ich war mit meinem Auto, als dieser Anruf kam. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr vergessen.
Ja.
Ja, das ist natürlich eine tolle, tolle Auszeichnung und Anerkennung für all die Arbeit, ne, und all den Jahren, die man geleistet hat. Ja, also wie gesagt, wirklich eine tolle Auszeichnung und eine Riesenchance auch für mich, muss ich wirklich sagen.
Ja, das glaube ich gerne. Und ich finde es auch stark, dass du sagst, wolltest ja auch erstmal drüber schlafen, auch mit Regine sprechen. Ich meine, das ist ja immer so dieses Thema, auch wenn man dann hinter die Auswahl trifft, etc., ne, dass man da einerseits neutral ist und natürlich trotzdem in einer anderen Rolle eben ganz nah dran ist, ne?
Ja, total, total. Und wie gesagt, so, ich habe immer das Glück gehabt, meine ganzen Kunden, und da zähle ich auch Regine mit dazu, ich habe immer wirklich ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Kunden und habe wirklich viele Kunden über viele, viele, viele Jahre. Also wie gesagt, bei Regine sind es mittlerweile 14 Jahre, die wir zusammenarbeiten. Und ich habe ganz viele Kunden. Ich habe eine Kundin, die betreue ich, glaube ich, seit fast 20 Jahren. Also, ne, und so geht das wirklich weiter. Also all meine Kunden sind über ganz, ganz viele Jahre und das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Und ich habe viele, ich habe mit Kunden viele Pferde durchlebt, weil einfach über den Lauf der Dinge dann wieder neuer kam und ja, das macht mir halt unheimlich viel Spaß, diese langfristige Arbeit.
Ja, das ist auch schön, dieses alles so zu begleiten und dann auch irgendwann ja die Früchte zu sehen. Manchmal sät man was und es dauert ja dann auch, bis sozusagen die Ernte kommt. Und das mit begleiten zu können, das glaube ich, und das ist stark. Ja. Finde ich ganz, ganz toll. Wo wir wieder beim Thema Glück oder Nicht-Glück sind, oder soll das dann auch einfach so sein?
Ja.
Du hast ja schon so ein bisschen von dir erzählt, deine Rolle als Trainerin. Wie würdest du dich da beschreiben? Was macht dich als Trainerin aus? Was sind so deine Werte? Was ist für dich wichtig?
Also ich glaube, ich würde mich als Trainerin bin ich, glaube ich, ein sehr intuitiver Mensch. Ich, wie ich ja gerade schon mal gesagt habe, ich beobachte sehr gerne und ich habe schon immer die Gabe gehabt, ganz viel über die Augen auch klauen zu können, also auch bei anderen guten Reitern, das war mir schon immer sehr wichtig, ich habe viel zugeguckt und ich habe, wie, weiß ich nicht, ob man das Gabe nennt, Talent, keine Ahnung, ich kann mir immer sehr gut vorstellen, wie sich das anfühlt. Und dadurch, dass ich natürlich in meinem Leben wirklich unzählige Pferde geritten habe und dadurch halt auch super viel Erfahrung habe und ganz viele Situationen durchlebt habe, weiß ich schon, das einzuschätzen. Ich kann mir immer ungefähr vorstellen, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, das ist auch das, warum ich das gut vermitteln kann. Ich kann mich ganz schnell in die Situation reindenken und habe dann oft, und das ist, erkläre ich auch meinen Schülern immer, weil ich es unheimlich wichtig finde, dass man nicht nur den Plan A hat, sondern man muss mindestens einen Plan B und Plan C haben, wenn nicht sogar noch ein paar mehr Schubladen, die man aufziehen kann. Weil Pferde, ne, das sind so schnell die Reaktionen manchmal, das verändert sich die Situation unheimlich schnell und das macht es hinterher aus, finde ich, als guten Reiter, immer noch einen anderen Plan in der Tasche zu haben, dass man immer gut reagieren kann. Und das ist mir sehr wichtig, den Leuten das zu vermitteln. Und wie gesagt, dadurch, dass ich mich, glaube ich, sehr gut in die Situation reinversetzen kann, finden wir immer sehr schnell einen Weg, und das, diesen Prozess weiterzuentwickeln. Ja, ich glaube, das ist schon eines meiner Stärken, würde ich sagen. Und mir ist es halt auch total wichtig, dass es einfach immer ein gutes und faires Miteinander ist. Das ist mir extrem wichtig. Und das geht bei mir schon los, wenn die auf den Platz kommen. Und ich glaube, da ist, wie gesagt, dieser eine Trainer in frühen Jahren, der hat mich da ein bisschen geprägt. Ich bin sehr pingelig, was das ganze Sattelzeug angeht. Ich habe auch oft Leute, die von auswärts zu mir zum Training kommen. Das Erste, was ich mache, ist, sitzt die Kandare richtig, ist die Kinnkette richtig? Ist der Sattel ordentlich? Ist der nicht, wenn der nicht richtig im Schwerpunkt ist, dann muss da was geändert werden. Also ich arbeite ungerne mit Pferden oder mit Paaren, wo das alles nicht stimmt und nicht sitzt und drückt und so. Also da bin ich sehr, das meine ich gerne, sage ich denen auch, wenn die das nächste Mal kommen, hätte ich gerne, dass sich das bis dahin geändert hat, wenn sie gerne weiterarbeiten wollen mit mir. Und weil ich finde, das sind so Grundvoraussetzungen, die einfach dazugehören, die müssen stimmen. Das ist alles noch schwierig genug hinterher beim Reiten. Und wenn das nicht stimmt, dann haben wir keine gute Grundvoraussetzung. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket ist wahrscheinlich das, was mich als Trainer ausmacht, dass ich nicht nur auf die Situation weiter fährt, auf ein Viereck gucke, sondern ich mir immer Gedanken mache, was noch drumherum passiert. Ich frage auch ganz viel. Ich will wissen, was die zu fressen kriegen. Ich will wissen, wann die das letzte Mal bei der Physio waren, wann die beim Zahnarzt waren. Weil das macht, wie gesagt, das Gesamtpaket ist es hinterher. Und ich bezeichne das immer ganz gerne als ein Puzzle. Und es sind ganz viele Puzzlesteinchen, die man einfach nach und nach zusammensetzt. Und man muss manche Dinge auch ausprobieren. Das eine Pferd mag das und das andere findet das total doof. Und dann muss man wieder einen anderen Weg gehen, bis man dieses Puzzle irgendwann zusammengesetzt hat.
Ja, das Bild mit dem Puzzle, das kann ich total nachempfinden. Ich persönlich spreche immer vom Mosaikbild, wo man so die ganzen Steinchen zusammensetzt, bis das Gesamtbild sitzt. Und da gehört alles dazu, wie du sagst, das komplette System bis hin zum mentalen Technik und so weiter. Du hast es gerade ausgeführt.
Ganz genau. Ich finde, das ist super wichtig. Und dann hat man eine gute Grundvoraussetzung. Dann geht's eigentlich erst los. Und dann fängt man an, in die Arbeit zu gehen und guckt, wo man den Reiter abholt, wo er steht. Ich glaube, das ist halt auch was ich zum Beispiel über die ganzen Lehrgänge wirklich gelernt habe. Einfach Reiter da abzuholen, wo sie mir begegnen. Also, wo ich sie dann auf dem Viereck habe. Eben, wenn ich einen Lehrgang gebe, dann habe ich ja nur 1-2 Tage mit den Leuten und kann ja auch immer nur Tipps geben und ich kann in 1-2 Tagen ja nicht die Welt verändern und kann einfach nur gucken, wo stehen sie. Die sagen mir ihre Probleme oder ich frage halt immer, an was möchtest du arbeiten, was hast du dir vorgenommen, was ist dein Ziel? Und da versuche ich dann einfach Wege aufzuzeigen, um ja ihnen das mitzugeben, dass sie zu Hause daran arbeiten können dann.
Und du sagtest vorhin mehrfach, dass du dich gut in die Situation oder da reinfühlen kannst. Meinst du damit, wie das Pferd sich bewegt, was man tun muss, damit das Pferd reagiert? Oder meinst du sogar auch, wie es mental in den Reitern aussieht, wenn was nicht klappt oder sogar beides? Was meintest du damit?
Ich glaube, es ist wirklich die Kombination. Also ich glaube, durch die ganze Menge an Pferde, die ich geritten habe, weiß ich schon auch oft, wie sich's anfühlt auf Pferd. Also ich kann das sehr gut nachempfinden. Ich weiß, wie sich's anfühlt, wenn die auf einer Seite vielleicht mal ein bisschen mehr drücken und auf der anderen und wie die einen wegdrücken können im Sattel und. Das kann ich schon sehr gut beschreiben. Ich kommuniziere dann auch viel mit meinen Leuten. Ich frage die auch ganz viel, wie fühlt sich's jetzt an? Und daraus bildet sich auch für mich mein Puzzle wieder zusammen. Dann kann ich wieder anders helfen. Und natürlich auch, weil ich viele Dinge auch als Reiter nachvollziehen kann, weil ich auch weiß, was man sich für Gedanken macht, wenn jemand ein Wechselproblem hat zum Beispiel, weil er immer wieder Fehler in den fliegenden Wechseln hat, dass das auch ein mentales Thema ist. Und das sind alles Dinge, die mir auch schon begegnet sind, dass man dann irgendwann ein Wechseltrauma entwickelt oder irgend sowas. Und man sagt, oh Gott, kommen wieder die fliegenden Wechsel. Oh Gott, die gehen bestimmt sowieso wieder in die Hose. Und solche Sachen, was ich natürlich auch alles durchlebt habe, wo ich viele Fehler gemacht habe, weil ich mich da schon im Vorfeld mit gestresst habe und gesagt habe, oh Gott, das klappt bestimmt nicht. Ja, weiß ich jetzt auch heute, dass ich das anders machen würde. Ne? Und so, das sind halt solche Dinge, die ich eben nachvollziehen kann und natürlich dann in dem Moment auch vielleicht mal schnell helfen kann, wenn wir nicht viel Zeit haben und auch eben auf einem Championat dann auf einmal vielleicht doch irgendwo was aufploppt und wir dann ich wirklich schnell einen Weg finden muss als Trainerin, dass ich sage, okay, einmal kurz Reset, einmal Null und wir fangen jetzt wieder an und das machen wir, ne, dann lasse ich mir was einfallen, damit ich sie gedanklich in eine ganz andere Richtung bringe und dass da wieder Ruhe reinkommt und die wieder sich sammeln und wieder gut und weil sie es ja eigentlich können, weil sie es ja vorher gezeigt haben, auch wieder abrufen können. Ne?
Ja, klar. Und wie siehst du das? Es sind ja dann auch unterschiedliche Menschen und Persönlichkeiten, die reiten. Gehst du da unterschiedlich vor, auch in der Ansprache, weil du weißt, der eine braucht vielleicht mal etwas mehr, wie soll ich das sagen, motivierende Worte, der nächste vielleicht eher etwas ruhiger, zurückhaltender. Wie gehst du da vor? Diese Folge ist powered by Beralis Tiergesundheit. Beralis unterstützt Tierbesitzer dabei, Wunden professionell zu versorgen und die Heilung gezielt zu beschleunigen mit modernen Lösungen im Tierwundmanagement. Gegründet wurde das Familienunternehmen von Susanne Bär. Durch ihre jahrelange Arbeit in der Tierheilpraxis und als Pferdeosteopathin weiß sie genau, wie belastend Wundheilungsprozesse sein können für Tiere und für ihre Menschen. Deshalb hat sie Beralis Systeme entwickelt. Leicht in der Handhabung, schnell wirksam und schmerzfrei fürs Pferd.
Total. Was geht schon mit meiner Tonlage los? Also wir machen ja heutzutage alles über C-Code. Mhm. Gott sei Dank, was natürlich auch mich als Trainer enorm schont. Und so, und ich weiß schon, ob ich bei einem auch mit C-Code mal die Stimme durchaus mal ein bisschen erhebe. Und wenn ich weiß, ich muss jetzt hier einen noch einmal kurz da durchbringen und der muss sich jetzt mal eben zusammenreißen, weil wir keinen anderen Weg haben in dem Moment, dann kann ich da durchaus auch schon mal so ein bisschen motivierender sein mit meiner Tonlage. Und ich habe aber auch Athleten, da weiß ich, da muss ich wirklich in Ruhe und mit Bedacht sprechen. Und ich atme für die sogar teilweise, weil die das dann auch wieder adaptieren, weil die dann auch wieder jedes Mal bei der Parade atme ich laut aus. Und irgendwann machen die das. So, und so bringe ich die dann auch wieder runter. Und das ist so individuell dann einfach. Ne?
Das klingt richtig inspirierend, Silke. Ich könnte wieder ewig weiter lauschen.
Ja.
Stichwort Paradressur. Was macht die Paradressur für dich so besonders, neben dem, dass du ja selber viel Dressur geritten bist, Dressurtrainerin bist und jetzt Paradressur? Was ist da das Besondere für dich?
Also, ich glaube, das sind so zwei Hauptpunkte für mich. Einerseits ist das für mich als Trainer eine unheimliche Herausforderung. Ich finde das super interessant und total spannend, wie wir immer wieder Wege finden müssen, weil wir ja sehr unterschiedliche Einschränkungen haben, ne? Und mit dem Pferd zu kommunizieren und dem Pferd zu erklären, dass es zum Beispiel einen Seitengang gehen soll, obwohl ein Reiter da oben drauf seine Beine nicht benutzen kann. So als Beispiel. Ne, das ist für mich als Trainer extrem herausfordernd und unheimlich spannend. Und das ist genau das, was mich total reizt an der Geschichte auch. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, glaube ich, der Parasport. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend, was Menschen in der Lage sind, also was sie fertig bringen, also was sie wirklich dieses Durchhaltevermögen und diese Willenskraft und dieser Wille, dahin zu wollen, obwohl das teilweise vielleicht körperlich gar nicht möglich ist, sind die trotzdem teilweise in der Lage, Dinge zu tun, um Sachen umzusetzen. Ja, und das klappt einfach dann hinterher. Also als ich angefangen habe, habe ich natürlich auch ganz viel, wir haben in unserer Teamleitung natürlich auch unseren Mannschaftsarzt, der ist Orthopäde, und klar, bei der einen oder anderen Einschränkung musste ich mich auch erstmal ein bisschen reinhören und habe natürlich auch gefragt, was ist medizinisch möglich für den Reiter? Was kann der machen, damit ich weiß, wie ich das einschätzen kann? Und der hat mir damals auch schon gesagt, der hat mir dann immer ganz klar gesagt, so das und das ist rein medizinisch gesehen möglich. Aber du darfst nie unterschätzen, was diese mentale Kraft bewirken kann, um Dinge dann doch final da hinzukriegen, obwohl es einfach körperlich eigentlich nicht möglich ist. Und das finde ich enorm beeindruckend bei den Paraathleten, welche mentale Kraft und welcher Willensgeist dahinter steckt. Und ich glaube auch, das ist dann auch der Schlüssel zum Erfolg hinterher. Ne?
Ja, das kann ich mir wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen, weil man selbst nicht in so einer Situation denn dann ist. Aber auf der anderen Seite kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Manchmal, man sagt ja so schön, ne, der Glaube versetzt Berge. Und wenn da so diese Willenskraft dahinter ist, wow. Gibt es da irgendein Beispiel, was dir direkt in den Kopf kommt, wo du sagst, ja, da war genau die mentale Stärke so doll, da ist was, was eigentlich gar nicht ging, doch möglich geworden?
Also ich erlebe das schon mal so im Training. Wir haben eine Reiterin zum Beispiel, die ist im Grade 1. Ne, die ist wirklich, das ist das Grade mit den stärksten Einschränkungen und die hat eine sehr fortgeschrittene MS. Und ja, und das ist eigentlich wirklich immer so, dass die sagt, sie kann eine Seite ihres Beins kann sie gar nicht ansteuern. Also wenn ich sie jetzt so frage, ne, bewegt das? Doch, das kann ich nicht, ich kann es nicht ansteuern. Aber wenn die auf dem Pferd sitzt und in der Situation, und ich brauche von der mehr Tempo im Schritt, ich sag, und dann bin ich ja auch manchmal so, dass ich denen auch wirklich, ich schiebe denen das auch einmal hin, ich sage, lass dir was einfallen. Ich sage, du musst jetzt versuchen, deinen Körper, versuch die jetzt einmal, weil manchmal gibt es ja Situationen, dass du einem Pferd auch wirklich einmal erklären musst, komm, wir müssen da jetzt einmal kurz durch, damit auch beide das verstehen, wo wir hinwollen. Ja, und die kriegt das dann irgendwie hin, auch trotzdem nochmal irgendwie einen Schubs in das Bein zu kriegen, damit das Pferd einmal diesen Impuls hatte und sie dann auch versteht. Das ist ja eben oft diese Challenge im Parasport, ne? Dass dann mal ja irgendwo getrieben werden muss, was aber eigentlich gar nicht möglich ist, aber funktioniert dann doch.
Das ist wirklich beeindruckend. Also das ist wirklich ein Rätsel, wie das geht. Vielleicht ist es am Ende auch ja so ein bisschen, ja, dass das Pferd die Energie spürt von den Gedanken der Reiterin und oder ist das jetzt zu abgehoben in deinen Augen?
Nein, ich glaube schon, da findet so viel Kommunikation statt zwischen Reiter und Pferd und die sind auf so einer Ebene verbunden teilweise. Das ist schon enorm, weil ich glaube, unsere Paarathleten natürlich auch ganz viel, also wenn es ihnen möglich ist, natürlich auch ganz viel Arbeit von unten mit ihren Pferden machen. Also wenn jemand im Rollstuhl sitzt zum Beispiel, allein dieses ganze Training, ein Pferd dazu zu bringen, ein relativ großes Pferd dazu zu bringen, den Kopf so weit abzusenken, dass man im Rollstuhl in der Lage ist, eine Trense drauf zu machen. Ne? Nur mal Beispiel, Füße auszukratzen, mit denen spazieren zu gehen, also all die Dinge. Und ich meine, wir wissen selber, Pferde sind nun mal Fluchttiere. Und ich meine, die haben sich mal schnell erschrocken. Und diese Differenzierung, die die dann machen, das finde ich so faszinierend. Oder eben diese Grade-1-Reiterin, die reitet im Moment eine 6-jährige Stute. Das ist, ja, ein junges Pferd. Und das ist wirklich, ich kann das mal so sagen, das ist wirklich keine Schlafmütze. Die Dame, das ist eine ganz muntere, 6-jährige, vorwitzige Stute, die macht auch gerne mal einen Satz unter ihrer Reiterin und die bockt auch mal. Und also da hat jeder Regelsportler durchaus die Hände voll zu tun, diese Dame immer wieder so richtig schön auf den Weg zu bringen. Aber in dem Moment, wo ihre Reiterin da, also diese Grade-1-Reiterin da drauf kommt, sich da drauf setzt, klappt die Ohren nach hinten und es ist das bravste Pferd. Die wackelt nicht mehr mit den Ohren. Die hört der zu. Und es ist so beeindruckend zu sehen, wie diese Kommunikation zwischen den beiden stattfindet. Diese Ohren sind immer hinten und die Reiterin erzählt ihr immer irgendwas. Sie spricht ganz viel mit ihr. Und die beiden, die sind dann ein Team. Und dieses Pferd guckt hochkonzentriert. Und viele Leute sagen natürlich, die den Parasport mal sehen, sagen, ja, Grade 1, wow, das ist so langweilig. Wir reiten ja nur Schritt. Aber das ist klar, natürlich für den Laien ist es nur Schritt, aber was da wirklich stattfindet, allein diese Kommunikation, und wir sprechen ja davon, dass wir vielleicht mit so einem Reiter irgendwann in ein großes Stadion wollen, eventuell auf ein großes Championat wollen und da ist ja keine Ruhe wie zu Hause. Also und auch da müssen die ja weiter diese Kommunikation behalten und das Pferd muss so viel Vertrauen zu dem Reiter auch haben, weil die sich ja mit Sicherheit auch manchmal gruseln, wenn die in so ein großes Stadion kommen. Und das ist das, was ich immer wieder extrem beeindruckend finde, was da stattfindet an Kommunikation und an Vertrauen und so. Das fasziniert mich echt immer wieder.
Das ist in der Tat faszinierend. Und ich habe die ganze Zeit, während du gerade die Geschichte von dieser 6-jährigen Stute und der Reiterin hattest, richtig Gänsehaut gehabt, dass diese Stute dann wie ein anderes Pferd ist, so als ob sie, naja, auf ihre Reiterin aufpassen genau. will ja. oder aber ja. auch mit ihr gemeinsam was Schönes erreichen will.
Ja, also das ist wirklich, also das, wie gesagt, ist glaube ich schon, man hat so viel mit den Pferden zu tun und es ist so viel Routine manchmal auch im Alltag, aber wenn man mal genauer hinguckt, wirklich mal genauer hinguckt, ist das schon enorm, was da stattfindet einfach, ne, an Interaktionen zwischen Reiter und Pferd. Also das ist, wenn man überlegt, wie Pferde kommunizieren auf der Weide, wie minimalistisch ist das? Wie wenig Körpersprache kommunizieren die und halten sich einen Kollegen vom Halt, den sie nicht wollen oder ne, das, wie fein ist das so und letztendlich ist das schon auch dann so fein irgendwann mal zwischen Reiter und Pferd da. Ne?
Das scheint mir eine riesengroße Wissens- und Lernquelle zu sein für alle anderen Reiter, da dieses Feine noch mehr auch für sich nutzen zu können? Oder sagst du, das geht gar nicht? Also das kommt mir gerade so, dieser Gedanke.
Also ich glaube schon, dass das geht. Also was natürlich der Unterschied, also für einen Regelsportler ist, und ich will das gar nicht, ich will jetzt gar nicht den Regelsportlern irgendwie, will den ja nicht, also will nicht abstreiten, dass die sich nicht auch mit ihren Pferden auseinandersetzen und kommunizieren. Und auch die brauchen ja wirklich eine gute Kommunikation, um hinterher im Grand Prix oder ne, in den in Spezial und Kür, was da alles kommt, hinterher auch im Championat, fein, wirklich fein in der Abstimmung zu sein. Aber ich glaube, der kleine Unterschied ist, die haben natürlich ihre körperlichen Fähigkeiten, um Situationen zu lösen. Weil das ist ja ganz normal auch. Natürlich nutze ich die. Aber das haben halt die Paraathleten nicht und die können die nicht nutzen. Und von daher müssen die zwangsläufig andere Wege finden. Und das können ja nur diese Wege sein, weil körperlich sind sie, können sie es ja gar nicht. Sie können es ja nicht so ausgleichen. Will ein Pferd irgendwo nicht hin, weil es Angst hat, dann kann ich als Regelsportler meinen Körper einsetzen. Ich kann mit Kreuz und Schenkel, ich kann treiben, ich kann noch mal kurz nach vorne die loben. Ich kann mich ja ganz anders bewegen. Das haben die Paraathleten teilweise eben nicht. Von daher müssen die sich zwangsläufig anders nochmal damit auseinandersetzen. Ich glaube, das macht es manchmal aus. Und das muss ein Regelsportler gar nicht. Selbst, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie das nicht wollen, aber das ist einfach, das passiert einfach, das ist, liegt in der Natur der Sache, weil die haben im Zweifelsfall ihren Körper gesund und können alles damit machen. Und das tun sie selbstverständlich auch, ne? Und das kann man gar keinem zum Vorwurf machen. Aber die Paraathleten können es halt teilweise nicht und die müssen diesen Weg nehmen. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht die Verbindung manchmal noch ein bisschen enger macht.
Ja, ganz spannend, wie du das ausführst, Silke. Würdest du sagen, es gibt denn Dinge, die generell Menschen, Sportler, Reiter von den Paraathleten lernen können? So fürs gesamte Leben ist jetzt eine große Frage, aber es würde mich sehr interessieren, wie du dazu stehst.
Also ich glaube, wenn wir was von den Paraathleten lernen können, dann ist es einfach dieser unbändige Wille, Dinge zu meistern, Ziele zu erreichen, weil sie natürlich, je nachdem, ob sie ihre Einschränkungen irgendwann im Laufe ihres Lebens bekommen haben oder vielleicht manche haben wir ja auch die von der, also die von Geburt an halt mit irgendwelchen körperlichen Einschränkungen auf die Welt gekommen sind. Die Paraathleten müssen halt sich ja immer wieder dadurch kämpfen. Die stoßen immer wieder an Widerstände und ich glaube, das macht nochmal was mit einem. Und ich glaube, man hat dann vielleicht noch mal mehr Willen, einfach Dinge zu erreichen und morgens aufzustehen und zu sagen, so, und ich will das erreichen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich hinterher das, was dann auch wirklich den guten Paraathleten ausmacht, der dann wirklich auch dahin kommt, ne, weil er das einfach will. Ich glaube, das kann man wahrscheinlich als ja vermeintlich gesunder Mensch, ich glaube, man steht nicht morgens so auf, weil es funktioniert ja alles. Ja, dann tut einem hier und da mal was weh, aber man geht ja trotzdem gut durch den Tag und das ist, glaube ich, was anderes bei einem Paraathleten. Und ich glaube, da kann man schon bestimmt sich immer wieder mal eine Scheibe davon abschneiden, von diesem wirklichen Willen, Dinge erreichen zu wollen.
Ja, und sich vor allem von widrigen Umständen nicht abhalten zu lassen, genau. Die auszublenden oder was auch immer.
Ja, genau.
Ja, klasse. Wir hatten ja eben schon diesen, zumindest für mich, Gänsehautmoment. Aber gab es, wenn du so zurückblickst in deiner Arbeit, Momente, Begegnungen, die dich besonders emotional bewegt haben, geprägt haben?
Also es gibt ein paar Momente, die mich natürlich emotional bewegt haben. Also mein erster Moment im Parasport, das ist in Rotterdam auf der Europameisterschaft gewesen. Da bin ich als Heimtrainerin mit Regine da gewesen und habe so bewusst mir mal die unteren Grades angeguckt. Und es gibt einen jungen Mann im Parasport, der reitet im Grade 1. Was er jetzt genau hat, weiß ich nicht, aber der hat ganz extreme, der hat so Spastiken und der ganze Körper ist in einer Tour in Bewegung. Also der kann weder seinen Kopf noch seinen Körper noch seine Hände ruhig halten. Und das ist aber einer der erfolgreichsten Athleten in seinem Grade. Und er und sein Pferd, das ist so eine Einheit, dass ich fand das so faszinierend. Ich habe dazu geguckt, wie der seine Prüfung geritten hat. Und wie gesagt, der bewegt sich in einer Tour. Und dieses Pferd weiß so genau, was er zu tun hat in dieser Prüfung. Und in diesem Grade 1 geht es wirklich darum, zu 100% die Bahnpunkte zu treffen. Also das ist das, was es ausmacht. Ja, die sind nur im Schritt unterwegs, aber die müssen wirklich sowas von korrekt jeden Punkt treffen. Jede Viertellinie, jede Volte akkurat, ob sie 8 Meter, ob sie 10 Meter ist. Also da geht es wirklich um fast jeden Zentimeter. Und die Pferde müssen toll in der Anlehnung sein. Und was die beiden da in die Prüfung bringen, und der kam aus der Prüfung raus und hatte wirklich, ich weiß nicht, ob er damals Personal Best hatte, auf jeden Fall hat er die Goldmedaille geholt, kam da raus. Und diese Freude, die dieser junge Mann da hatte, wie der diesem Pferd um den Hals gefallen ist und das, was die in dem Moment ausgestrahlt haben, das war fast sichtbar, kann ich fast sagen. Das hat mich so berührt. Also da sind mir wirklich die Tränen runtergelaufen, weil das war so ein emotionaler Moment zwischen den beiden, der aber, also den konntest du fast sehen, den konntest du fast anfassen in dem Moment, was die beiden für ein tolles Match sind und was die da geleistet haben in dem Moment. Das hat mich, also das war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich wirklich gedacht habe, wow. Ne, bisher, wie gesagt, ich habe Regine begleitet in ihrem Grade und habe dann hauptsächlich auch das immer gesehen, aber da hat es mich, glaube ich, das erste Mal so richtig gecatcht, dass ich gesagt habe, Wahnsinn. Also das ist wirklich irre, was die hier leisten. Mhm. Und dann gibt es natürlich emotionale Momente, also die Paralympischen Spiele in Paris, das war schon auch sehr besonders. Also da habe ich auch so ein paar Momente gehabt, wo ich wirklich Gänsehaut hatte und wo man auch wirklich mal kurz schlucken musste. Also das erste Mal in dieses Viereck da rein mit meinen, wir haben ja dann immer diese Familiarization, wo wir den Pferden das Viereck zeigen dürfen und dann durften wir, das wird ja alles genau eingeteilt, mit drei Pferden, also mit drei von meinen Mädels da direkt runter auf das Viereck und wir sind da reingekommen. Und selbst die Pferde waren ergriffen von dieser Aussicht. Also alle Pferde hat sofort nach hinten zu diesem Viereck gezogen. Da hat man ja in dieser Verlängerung das Schloss Versailles gesehen. Und alle sind stehen geblieben, also die Mädels mit ihren Pferden. Und die Pferde sind, also soweit ich mich erinnern kann, fast auch alle selber stehen geblieben. Und alle haben einfach nach hinten geguckt und haben sich dieses Schloss angeguckt. Und diese Kulisse, also wie gesagt, kriege ich jetzt mal gern so, wenn ich dran denke. Also das war schon irre. Also es gibt viele tolle Momente. Aber dieser erste Moment mit diesem Grade 1 Reiter, das hat mich emotional total ergriffen. Und Paris war schon auch besonders, ja. Und auch die Euro. Also ich habe viele Momente, auch unsere Goldmedaille letztes Jahr auf der Europameisterschaft, die Mannschaftsmedaille. Das war schon auch sehr besonders. Also gibt ganz viele Momente und ich hoffe, ich kriege auch noch ganz viele solche Momente.
Ja, so lange bist du ja noch gar nicht dabei, wenn man da bedenkt, was da schon alles passiert ist. Wahnsinn.
Ja, wir haben schon wirklich drei. Also wir haben jetzt schon ein paar gute Jahre, noch ein paar gute Championate gehabt und ich hoffe sehr, dass wir da auch so ein bisschen weitermachen können.
Ja, ich drücke alle Daumen, das sei euch von Herzen gegönnt. Ja, wenn du auf den Parasport in Deutschland blickst und auch den Paradressursport natürlich, was würdest du dir für die Zukunft, für die Entwicklung oder Sichtbarkeit noch wünschen?
Also wie du sagst, ich würde mir mehr Sichtbarkeit wünschen. Ich würde mir einfach wünschen, dass es selbstverständlicher ist, dass Veranstalter inklusiv ausschreiben, dass Paraprüfungen einfach ganz normal dazugehören, dass wir das nicht mehr so thematisieren müssen, dass es einfach normal ist, dass man nicht mehr, im Moment müssen wir, und das ist auch gut und richtig, ganz viel darüber sprechen, damit es einfach noch mehr in die Köpfe der Menschen kommt, damit es sichtbarer wird, dass die Leute sehen, was für Leistungen da erbracht werden. Aber für die Zukunft würde ich mir einfach wünschen, dass es ja irgendwann mal eine Normalität hat und die Veranstalter einfach ganz normal, wenn sie ihre Prüfungen ausschreiben oder ihre Turnierveranstaltung planen, eine Paraprüfung mit dazugehört.
Und ich habe gehört, dass Balbe da ja schon gut in Vorleistung jetzt geht mit dem dritten Jahr in Folge, dass du das durchaus schon als Schritt in die richtige Richtung siehst, so habe ich es verstanden.
Auf jeden Fall. Also das ist ein großer Schritt, bringt halt auch Sichtbarkeit und eben die Regelsportler sind mit da und es ist auch für unsere Athleten immer wieder schön, die gucken halt auch gerne bei den Regelsportlern zu, ne? Und auch die klauen gerne mit den Augen. Natürlich gucken die auch gerne zu, was die Regelsportler machen und ne, also das ist dann jetzt klar, reiten die auf nochmal andere Lektionen, die reiten klar ein anderes Niveau, natürlich, aber immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und so ist es ja bei uns auch. Ne? In ihrer Möglichkeiten reiten ja auch unsere Reiter auf ihrem höchsten Niveau. Und man kann immer wieder was klauen mit den Augen. Man kann sich immer irgendwo nochmal was abgucken. Und das, glaube ich, finden unsere Athleten alle schon echt schön, da einfach wirklich, dass sie da gemeinsam sind und man sich sieht, zugucken kann und das ist schon besonders. Und Balbe gibt sich da wirklich unheimlich viel Mühe. Das ist wirklich ein willkommenes Gefühl da.
Auch hier, alle Daumen sind gedrückt. Und ich habe es jetzt mehrfach von dir gehört, mit den Augen klauen. Also das merke ich mir, das gefällt mir.
Ja.
Ja. Ja, und wenn du weiter nach vorne schaust, es stehen ja noch weitere große Termine im Kalender, aber auch in den nächsten Jahren. Was ist so dein Plan als Bundestrainerin? Was möchtest du da noch bewegen? Was schwebt dir da noch so vor?
Ja, also gut, als Trainerin habe ich natürlich schon immer den Anspruch, ja, so zu sein, ne? Das ist natürlich immer, also die Mannschaftsmedaille ist immer ein großes Thema. Das ist natürlich immer noch mal besonders Einzelmedaillen. Logisch, es ist mega, jede Medaille ist toll, aber die Teammedaille hat immer noch mal so eine ganz besondere Wertigkeit. Das ist also der nächste große Schritt. Jetzt haben wir natürlich die Weltmeisterschaft vor der Nase. Da hoffe ich sehr, dass wir da gute Leistungen abliefern können. Das hat natürlich noch mal ein bisschen mehr Druck so für uns, für mich auch. Also das ist fast bei mir vor der Haustür mehr oder weniger. Ich habe da ja fast 3 Jahre gelebt, da in der Ecke auch, und ich kenne unheimlich viele Leute, und es sind natürlich noch mal viel mehr Augen, die man kennt, auf einen gerichtet. Und das bringt natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Druck mit sich. Und ja, von daher jetzt kurzfristig ist jetzt natürlich mein Ziel, dass wir Aachen, also die Weltmeisterschaft, so erfolgreich wie möglich absolvieren können. Und langfristig mein Ziel natürlich die Paralympischen Spiele in Los Angeles. Das ist der wirklich dann nach den Weltmeisterschaften der nächste große Schritt. Dazwischen findet nochmal eine Europameisterschaft statt. Jedes Championat ist immer wichtig, ganz klar. Aber Paralympische Spiele ist sehr besonders. Also jetzt nach Paris, ja, da bin ich natürlich schon wieder, macht mir natürlich dann auch wieder neuen Mut. Und vor Paris war ich natürlich schon auch nervös, weil klar, habe ich noch nie mitgemacht, Paralympische Spiele als Trainerin. Ne, das war schon eine Hausnummer. Und ja, aber ich glaube, bei den nächsten Spielen habe ich natürlich ganz viele Abläufe, kenne ich schon, auch wenn das ein anderer Ort ist. Aber alles, was im Vorfeld zu erledigen ist, ich glaube, da kann ich schon wieder mit ein bisschen mehr Ruhe und Routine rangehen, und gibt mir natürlich auch Sicherheit, dementsprechend auch wieder mehr Ruhe für die Athleten. Und so ist es immer ein Prozess und immer eine Entwicklung. Und ja, haben wir, also es gibt ja noch ganz viele Championate, die auf uns zukommen. Und aber außerhalb der Championate würde ich gerne, oder es ist auch so ein bisschen mein Bestreben, halt einfach den Parasport in Deutschland noch voranzubringen, auch zu versuchen, den Nachwuchs mit weiterentwickeln zu können. Das ist einfach mehr Menschen möglich gemacht wird, Zugang zum Parasport zu kriegen und ja, um das Ganze einfach noch breiter aufzustellen und ja, auch für die Menschen, weil es mir einfach Spaß macht, weil es einfach, ja, einfach eine tolle Sache ist, und es ist einfach, es freut mich immer wieder, halt eben diese Kombination, diese Pferd-Reiter-Kombination irgendwie gut zusammenzukriegen, dass die sich gut verstehen und eine tolle Zeit haben. Das ist, glaube ich, auch was mich irgendwie antreibt. Es macht mir einfach Spaß.
Ja, eine tolle Zeit haben. Ja, das klingt wirklich gut und kann ich nachvollziehen, dass dir das Spaß macht. Und wenn dann noch so viele Highlights anstehen, die jetzt kommen, Wahnsinn.
Ja, ja.
Und ganz persönlich, gibt es bei dir noch Träume, Ziele so für Silke selber? Nicht als Bundestrainerin?
Oh, nicht als Bundestrainerin. Oh, ja, das ist, also sag mal, dieser Sport, dieser Reitsport, der bestimmt schon mein Leben, ne? Also das muss ich schon sagen. Also wenn ich mir was als Ziel gesetzt habe, das mache ich schon immer ein bisschen, also versuche ich schon länger, mir ab und zu auch mal ein bisschen Auszeiten zu verschaffen, dass ich auch mal ein bisschen Pausen machen kann und so, um mal selber auch wieder runterzukommen. Das ist so meine persönliche Challenge immer an mich. Und aber ansonsten, ja, vielleicht hier und da auch nochmal eine coole Reise zu unternehmen, nochmal ein paar Länder außerhalb des Reitsports kennenzulernen. Das ist schon das, was ich auch gerne mache. Und ja, aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit, und im Moment ist ganz klar der Fokus auf diesem Job Para-Bundestrainerin, und wie gesagt, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, und ich denke mal, alles zu seiner Zeit.
Ja, und dass es dir Spaß macht, das kommt sowas von rüber. Das ist wirklich ganz, ganz inspirierend, dir zu lauschen. Toll. Silke, der letzte Teil in meinem Podcast sind immer 4 Fragen, und der erste ist immer ganz besonders spannend für die Hörer, nämlich: Welchen Mentaltipp möchtest du denn unseren Hörern mitgeben?
Mentaler Tipp. Also ich glaube, das habe ich halt, wie ich gerade schon sagte, so ein bisschen durch unsere Paraathleten auch wirklich nochmal gelernt, ist, sich nicht entmutigen zu lassen. Es ist, glaube ich, wirklich wichtig, daran zu glauben, an das, was man will, was man vorhat, dieses Ziel vor Augen zu haben und daran zu glauben. und sich nicht entmutigen zu lassen und versuchen, sich mit guten Menschen zu umgeben, die einen positiv unterstützen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die Leute, die einen runterziehen und so, die kann man meistens nicht so gut gebrauchen, sondern die, die wirklich, das heißt nicht, dass sie einem nach dem Grund reden sollen, aber positive Kritik kann dann ja auch weiterbringen. Aber ich glaube, so das Hauptthema ist für mich wirklich daran glauben, Fokus haben, Ziel vor Augen haben und nicht aufgeben und sich einfach von Rückschlägen nicht entmutigen lassen.
Ja, ganz stark. Und ich meine, es gibt ja Menschen, die einfach unheimlich zweifeln und auch dann Angst haben. Und was würdest du dann den Menschen mitgeben? Natürlich an sich zu glauben. Und wenn dann aber immer wieder doch die Zweifel hochkommen, was gibst du dann mit?
Ja, also mir, ich kann jetzt auch so ein bisschen von mir sprechen, mir hat das immer geholfen, sich Routinen anzueignen, sich wirklich wenn man jetzt mal vom Turniersport ausgeht, so wirklich Routinen aneignen, immer die gleichen Abläufe, damit man zur Ruhe kommt, damit man weiß, was auf einen zukommt. Ich glaube, das hilft auch ganz oft, ne? Sich wirklich gedanklich. Ich habe zum Beispiel immer am Abend, bevor ich am nächsten Tag in die Prüfung geritten bin, war für mich immer ein Ritual. Abends im Bett, bevor ich eingeschlafen bin, bin ich wirklich die Aufgabe immer ein paar Mal durchgeritten. Und ich bin sie wirklich durchgeritten. Das heißt, ich habe jeden Trabtritt, jeden Schritttritt, jeden Galoppsprung bin ich geritten mit all den Dingen, die ich zu tun habe in dem Moment. Man kennt ja sein Pferd und man kennt seine Themen, die man hat. Und das war immer mein Ritual. Das hat mir unheimlich geholfen, weil ich finde, Reiten, wenn es wirklich gut wird, dann sollte es intuitiv sein. Und dann wird es halt gut. In dem Moment, wo man nicht mehr groß drüber nachdenken muss, sondern wirklich aus der Situation und Reiten hat ja auch was mit Reaktionsfähigkeit zu tun. Man muss ja schnell reagieren. Und je besser man in dem ist, was man tut, was man davor hat, diese Routine, die macht einen einfach besser. Und ich finde, so Rituale sind immer ein wichtiges Thema und sich diese Dinge aneignen. Immer einen Plan machen. Was möchte ich machen? Und diese Struktur beibehalten. Jedes Mal gleich. Und man wird von Mal zu Mal sicherer. Wenn man über Ängste redet, da gibt's ja dann wirklich viele Themen, die da durchaus eine Rolle spielen können. Ich glaube, das ist nochmal wirklich ein großes Thema, was man gar nicht so schnell hier so besprechen kann, glaube ich. Also, aber auch da gibt's heutzutage ja wirklich viele, das hatten wir früher noch nicht, aber es gibt ja so viele Menschen, die sich damit beschäftigen, ne, die eben dieses Mentalcoaching machen, es gibt ja ganz viele Sachen, die einem helfen können, aus solchen Löchern rauszukommen. Ne, weil man sich gedanklich einfach mal anders orientiert und einfach ein paar Tipps und Tricks von. Wie gesagt, früher bei uns gab's das nicht. Früher hat ein Reitlehrer in der Mitte gestanden, hat uns angebrüllt und gesagt, stell nicht so an, mach jetzt einfach. Heute haben wir ja die Möglichkeiten und ich finde, die sollte man auch ruhig nutzen und da vergibt man sich auch überhaupt gar keinen dabei, finde ich. Ne, mal da jemanden Professionelles zu fragen und zu sagen, Mensch, gibt's da irgendwas so? Und man kann mit kleinen Dingen manchmal so viel verändern. Aber dieses Thema Routinen und einen Fokus haben und das immer gleich machen. Ich glaube, das ist schon, glaube ich, eine sehr gute Methode, bei sich zu sein, um einfach dieses, all das, was ansteht, abzuarbeiten. Auch wenn sich das blöd anhört, abarbeiten. Aber es hilft, glaube ich, weil man sich an etwas, ja, lang arbeiten kann. Und ich glaube, das kann unheimlich helfen, den Fokus zu behalten und nicht nervös zu werden, weil man sagt, nee, ich orientiere mich an dem, was ich geplant habe. Und das mache ich systematisch, arbeite ich das durch.
Ja, total. Am Ende hinterher in Reihenform wie Autofahren. Ne? Da weiß man manchmal auch nicht, wie man bei B angekommen ist, weil man einfach quasi von alleine gefahren ist.
Genau, ganz genau. Das sind diese Routinen halt, glaube ich. Und die machen echt viel aus. Das sagen wir auch unseren Athleten, wenn wir auf große Championate gehen. Im Grunde genommen, natürlich gehen wir fahren zu Paralympischen Spielen und sind in Versailles im Stadion. Aber wenn man das mal runterbricht, ist es ein Turnier wie jedes andere. Und ich glaube, das muss man immer wieder auch mal den Leuten, ohne das um Gottes Willen abzuwerten, was man da erreicht hat, wenn man da überhaupt hinkommt. Aber wenn man es ganz runterbricht, ist es ein Turnier, wie sie schon tausendmal gemacht haben. Deswegen machen wir nichts anders. Wir machen alles genauso, wie wir das immer machen.
Ja, absolut. Und man ist hinterher genau der gleiche Mensch und Reiter wie vorher, egal wie es gelaufen ist.
Ja, ganz genau. Ja.
Liebe Silke, bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Was ich früher glaubte und heute weiß, ja, ich finde das echt schwierig. Also ich glaube für mich so ein bisschen, ich habe früher immer, ja, wie ich schon erzählt habe, meine meine Faszination zum Pferd, das war ja nie eigentlich eine große Diskussion für mich und das war für mich alles selbstverständlich und ich habe bestimmt auch hier und da mal überlegt, ob das alles so richtig ist oder stand immer mal Tierarzt im Raum auch. Das habe ich tatsächlich auch mal überlegt, das wäre auch noch eine Alternative für mich gewesen. Aber heute weiß ich, glaube ich, wirklich, dass das genau der richtige Weg ist, den ich eingeschlagen habe und dass es wirklich das ist, was ich machen möchte und was mich glücklich macht.
Klingt fantastisch. Die letzte Frage geht an mich. Was darf ich dir beantworten, liebe Silke?
Mich würde, glaube ich, interessieren, was dich antreibt. Das finde ich immer sehr interessant, was andere Menschen antreibt, auch das, was du machst, also auch mit dem Coaching und so, was da für ein Hintergrund ist, also was dich antreibt, das zu tun.
Es ist gar nicht so unähnlich der Trainerrolle, würde ich sagen. Mich treibt total an, Menschen weiterzuentwickeln, Sportler weiterzuentwickeln. Früher, ich war ja auch viele Jahre Personalleiterin, teilweise für über 6000 Leute zuständig, auch dort Menschen zu entwickeln. Und für mich ist immer der größte Moment, und ich komme da natürlich mehr über die mentale Ebene, denn über etwas Technisches zu lernen oder Wissen zu vermitteln, sondern wirklich eher so diese Persönlichkeitsentwicklung. Und dann zu sehen, wenn Menschen so, also ähnlich wie du es vorhin geschildert hast, wenn Menschen glauben, sie können etwas nicht, wagen es dann, haben es geschafft und sind danach 10 Zentimeter größer. Das ist für mich das Schönste überhaupt. Wenn ich da einen kleinen Beitrag zu leisten konnte, dass diese Menschen an sich geglaubt haben, das ist für mich einfach wunderschön. Das treibt mich an und ich bin natürlich auch selber Reiterin aus ganzem Herzen schon immer gewesen. Auch das ist etwas, was ich einfach unheimlich gerne mache und ich bin ja auch selber noch Turniersport im Springreiten unterwegs und auch da, ich bin immer die Lauteste, wenn die Runde zu Ende ist und es gut gelaufen ist, dann brülle ich immer und freue mich und das ist einfach wunderschön. Schön. Das ist auch der Moment übrigens, wo ich mir sicher bin, dass meine Fuchsstute, die freut sich auch immer auf den Moment, wo dann einmal hier kommt.
Ja, ich glaube, das merken die auf jeden Fall.
Ja.
Ja, cool. Ja, sehr interessant. Schön.
Ja. Liebe Silke, ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken für den, ich wiederhole das Wort, inspirierenden Talk. Ich könnte dir noch Stunden weiter lauschen. Ganz spannend, deine Sichtweisen zu hören und auch viel über den Parasport erfahren zu haben. Und sagen dickes Dankeschön und alle Daumen sind gedrückt für die Beobachterrolle bei den Deutschen und alles, was danach kommt. Ich habe mir jetzt heute verkniffen zu fragen, wer denn dein Favorit bei den Deutschen ist oder verrätst du das noch?
Also, kann ich gar nicht sagen, weil wir haben ja nicht nur einen deutschen Meistertitel, sondern bei uns gibt es zwei deutsche Meistertitel. Das wird getrennt, einmal in Grade 1, 2, 3. Die reiten ja auf 40 Meter und es gibt das Grade 4 und 5 und die reiten auf 20, 60. Von daher haben wir sowieso zwei Meistertitel und Favorit kann ich gar nicht sagen. Ich bin total gespannt auf den einen oder anderen Nachwuchsreiter. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die performen. Und ja, und ich bin auch gespannt, ob unsere, sag ich jetzt mal, alten Hasen auch ihre Leistung so abrufen können. Also, wie gesagt, einen richtigen Favoriten habe ich nicht. Ich freue mich für alle, wenn sie da wirklich gut durchkommen.
Dann war es in Ordnung, dass ich die Frage gestellt habe. Drück alle Daumen und
Dankeschön.
Ganz dickes Dankeschön, Silke, dass du heute zu Gast warst.
Sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht. Danke dir.
Vielen Dank auch. Bis bald mal. Tschüss.
Tschüss.